Heute kommen wir zu einem Teil der Bibel, in dem es darum geht, was man anzieht. Also Kleider sind wichtig. Das merkt man schon an Bildern wie dem oder Gleichnissen wie dem des Kaisers neue Kleider. Kleider machen Leute und deshalb predige nächste Woche Larry auch über Gottes Kleiderschrank. Aber heute geht es erstmal nicht direkt um Kleider, sondern um Brillen. Brillen sind wichtig, damit wir die Dinge um uns herum besser wahrnehmen können. Und natürlich gibt es auch Brillen, die das Gegenteil bewirken. Mitte der 90er, ist eine lange Weile her, hatte ich mich für eine Zeit lang in eine gelbe Sonnenbrille verliebt. Da waren wir in so einem Bus mit bunten Lichtern durch die Alpen unterwegs und diese gelbe Sonnenbrille hat alles einfach viel, viel saftiger aussehen lassen. Wen kümmert da die Realität? Ich weiß nicht, welche Farbe du für dich auswählen würdest. Die rosarote Brille ist ja auch sehr beliebt. Aber ich denke, und gut, die rosarote Brille ist natürlich keine echte Brille, sondern eher eine Veranschaulichung für unsere menschliche Tendenz, dass man Dinge und Personen gerne ein bisschen verklärt. Auch als Christen kann es das manchmal so gehen, dass man Dinge einfach ein bisschen aus der Distanz betrachtet, ein bisschen verklärend betrachtet. Ja? Wenn wir auf unsere Vergangenheit zurückblicken, kann das manchmal auch so gehen. Die Vergangenheit, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Man denkt sich vielleicht, Mensch, was hatte ich damals für einen Heidenspaß? Heiden, also Nicht-Christen, die haben Spaß. Für Christen gilt ein striktes Spaßverbot. Ja? Christen gehen zum Lachen in den Keller. Und wenn jetzt der ein oder andere doch grinst, dann glaube ich, wenn wir ehrlich sind, dann kann es uns doch manchmal so gehen, dass wir meinen, wir verpassen was als Christen, wenn wir nicht so leben wie die Nicht-Christen. Wenn wir bestimmte Dinge nicht tun. Die Vorstellung, sowas zu verpassen, was es auch sei, ich weiß nicht, ob du da auch manchmal Bedenken hast, dass du denkst, wenn ich das nicht tue oder das nicht habe, oder dann verpasse ich was. Weil die Vorstellung, dass man was verpasst, die ist so alt wie die Menschheit. Und hier werden nun die Christen in Ephesus mit ihr konfrontiert. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist die erste Generation Christen in Ephesus. Rings um sie herum leben Nicht-Christen in allen möglichen Ausschweifungen, Sex und Drugs und Rock'n'Roll, aufs erste Jahrhundert übertragen natürlich. Die laden ein zu mitmachen, ja? Die verheißen schnelle und einfache Befriedigung. Und für die Christen damals ist das frühere Leben. Aus dem Gott sie durch das Evangelium von Jesus Christus herausgerufen haben. Sie wissen, wie viel Befriedigung das geben kann. Ja, wie viel Spaß da auf den ersten Blick auch mit verbunden sind. Und da laufen sie Gefahr, wieder zurückzugleiten in den alten Lebensstil. Und deshalb hilft Paulus ihnen hier, die Wahrheit über das alte Leben zu erkennen. Und ich denke, das ist auch hilfreich für uns, wenn uns das alte Leben hin und wieder verlockend erscheint, dann gilt auch für uns der Aufruf, erkenne die Wahrheit über das alte Leben. Das ist die erste Überschrift, genau. Erkenne die Wahrheit über das alte Leben. Lesen wir dazu Vers 17. Dort sagt Paulus, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben sollt, das ist die bessere Übersetzung, glaube ich, dass ihr nicht mehr leben sollt, wie die anderen Völker leben in der Nichtigkeit ihres Sinns. Auch wenn hier lebt steht, dann haben andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Schlachterübersetzung, leben sollt. Und so sollten wir das hier lesen. Die Betonung liegt drauf, wie man leben soll. Paulus verbindet das christliche Leben mit einem Anspruch, dass sich das Leben grundsätzlich von dem der anderen Völker, von dem der Nichtchristen, unterscheidet. Wer Christus wirklich als Herrn angenommen hat, der wird anders leben als Nichtchristen. Und wenn wir uns anschauen, wie Paulus das noch einmal untermauert, er sagt, das bezeuge ich euch im Herrn, ja, in seiner Gegenwart. Dann sehen wir daran, wie viel großen Wert, wie viel Wert er darauf legt. Vielleicht hört sich das jetzt auf den ersten Blick wirklich so an, als hätte der Spaß mit der Bekehrung zu Christus ein jähes Ende. Aber der Grund für diese Aufforderung liegt eben nicht darin, dass Gott seinen Menschen keine Freude, keinen Spaß gönnt, sondern er liegt daran, dass man so leicht vergessen kann, wie hundsmiserabel das alte Leben war. Und dafür nennt Paulus nun drei Gründe. Also ich fasse das mal als drei Gründe zusammen. Und der erste lautet, das Leben ohne Gott ist einfach bedeutungslos. Das Leben ohne Gott ist bedeutungslos. Und das seht ihr am Ende von Vers 17, dort ist von der Nichtigkeit ihres Sinns die Rede. Im Alten Testament bedeutet Nichtigkeit oft die Anbetung falscher Götter. Ja, und wer falsche, nicht existente Götter anbetet, der verlässt sich per Definition auf Nichtiges. Ja, diese falschen Götter können nicht das halten, was man sich von ihnen verspricht. Nur der richtige Gott kann das halten, was er verspricht. Aber hier ist natürlich die Nichtigkeit nicht allein auf Götzendienst beschränkt, sondern Nichtigkeit beschreibt die gesamte Einstellung, die Gesinnung von Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Falsche Götter können dabei alles sein. Alles, was uns erstrebenswert gilt. Was uns so erstrebenswert gilt, dass es unser Denken und Verhalten bestimmt. Ja, so verheißungsvoll, dass wir den Regeln dieser Sache folgen. Zum Beispiel die leere Verheißung von einem Heidenspaß, einem Leben als Party, das uns aber, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns an die ganze Realität erinnern, eben am Ende leer und desillusioniert zurückgelassen hat. Wer nicht an den wahren Gott glaubt, der macht sich seine eigenen Götter und wird zum Anbeter falscher Götter. Und wenn dein Gott Party heißt, dann wird der Gedanke an Party dein Leben bestimmen. Wenn dein Gott Alkohol heißt, wenn dein Gott Karriere heißt, wirst du alles dafür tun. Ehe, Familie, das alles können unsere Götzen sein. Wer sich die Begriffe anschaut, der merkt, dass das natürlich alles gute Dinge sind, die der wahre Gott schenkt, aber es sind keine Götter. Und wenn wir sie zu Göttern erheben, dann wird es nichtig. Und unser Leben, das darauf basiert, wird bedeutungslos. Wenn euch diese Worte konfrontieren, gerade wenn ihr vielleicht als Nichtchrist heute hier seid, dann lohnt sich vielleicht der Einwurf, dass Paulus hier zwar den heidnischen Lebensstil seiner Zeit ablehnt, aber nicht Nichtchristen insgesamt. Und das sehen wir am Leben von Paulus. Er ist bereit zu leiden, um Menschen die Botschaft von ihrer Errettung zu bringen. Und er fordert sie nur auf, glaubt, dass Gott euch in Christus errettet. Ja, das alte Leben, das müssen wir ganz klar vor Augen haben. Rosa Brille muss weg. Das alte Leben war bedeutungslos und nichtig, sagt Paulus seinen Lesern hier. Und wenn wir aber so leben, dann führt das zu einem, Vers 18, einem verfinsterten Verstand. Der menschliche Verstand ohne Gott ist verfinstert, heißt es hier. Das ist vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Der menschliche Verstand ist ja eine bewundernswerte Sache. Ja, das führen uns wahrscheinlich gerade die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte auf beeindruckende Weise vor Augen. Und ich denke, auch Paulus in seiner Zeit hat den technologischen Fortschritt der griechisch-römischen Welt ganz klar vor Augen. Die militärische Überlegenheit. Ja, legt euch nicht mit uns an. Aber natürlich auch die Architektur, die Aquädukte, die Amphitheater, alles ist super beeindruckend. Und das war der menschliche Verstand, der das erreicht hat. Aber trotzdem betont Paulus hier in Vers 18, wie sehr der menschliche Stand fern von Gott beeinträchtigt ist. Er spricht nun von den Heiden hier, deren Verstand verfinstert ist und die dem Leben Gottes entfremdet sind durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Ja? Verfinstert, Unwissenheit, Blindheit. Ein verfinsterter Verstand kann die größten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf höchstem Niveau erarbeiten und technologisch umsetzen. Aber Licht und Finsternis sind Begriffe, die mit geistlicher Erkenntnis verbunden sind. Und ein verfinsterter Verstand ist unfähig, hinter die Kulissen der materiellen Welt zu blicken und Gott kennenzulernen. Wie wirkt sich diese Finsternis aus? Auf zwei Weisen, die ich dir hier kurz herausstellen will. Ein verfinsterter Verstand versucht, die Welt ohne den wahren Gott zu erklären. Ja, das drückt sich zum Beispiel in einem blinden Glauben an wissenschaftliche Theorien aus, wie Big Bang Theorie oder Evolution durch Zufall. Ja, wenn man Gott nicht mehr als Ursprung des Lebens braucht, dann ist man aus dem Schneider. Wenn man Gott noch braucht, hat man ein Problem, wenn man ohne Gott lebt. Das Problem mit solchen Ansätzen ist natürlich, dass sie höchstens die Frage nach dem Wie beantworten können, aber nicht nach dem Warum. Wenn es aber auf die Frage nach dem Grund, nach dem Warum keine Antwort gibt, dann gibt es ja auch keinen Sinn. Und damit bestätigt die Wissenschaft letztlich nur das, was Paulus hier sagt. Das Leben ohne Gott ist ohne andauernde Bedeutung. Was ein Mensch denkt, ist ohne Bedeutung, weil es keine langfristige, keine ewige Bedeutung hat. Wenn der Mensch stirbt, ist er weg. Und mit ihm sein Denken, seine Errungenschaften, alles. Ein Leben ohne Gott ist ohne Bedeutung. Und die unbeantwortete Frage nach dem Warum ist nur das erste Problem. Das zweite besteht darin, dass solche Ansätze auch zutiefst irrational sind. Ein ganz kurzes Beispiel zur Veranschaulichung. Proteine. Ja? Proteine sind wichtig fürs Leben. Die sind aus einzelnen Aminosäuren aufgebaut und von ungefähr 50.000 bekannten Proteinfamilien sind einige wenige für jede Form von Leben völlig unverzichtbar. Diese Proteine sind aus vielen, vielen Aminosäuren aufgebaut, die wie an einer Perlenkette aufgereiht sind. Und was ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig jede einzelne Aminosäure an die richtige Stelle kommt und zufällig dieses eine lebensnotwendige Protein entsteht? Ja, nicht viele davon, sondern nur eines, rein aus Zufall, in dieser Ursuppe, die man hypothetisch vor sich hat. Die meisten Proteine bestehen aus Hunderttausenden von Aminosäuren. Aber gehen wir der Einfachheit halber einfach mal davon aus, dass eines dieser lebenswichtigen Proteine mit nur 150 Aminosäuren auskommt. Und gehen wir auch davon aus, dass an jeder Stelle der Perlenkette eine von 20 verschiedenen Aminosäuren stehen kann. Was ist die Wahrscheinlichkeit? Die errechnet sich aus, wenn wir alle möglichen Zufallskombinationen ausrechnen und dann nur diese eine haben. Ja? Also in unserem Fall gibt es an 150 Stellen jeweils 20 Optionen. Ja, das heißt, man muss an der ersten Stelle 20 Optionen, an der zweiten 20, mit 20 multiplizieren, mal 20, mal 20, mal 20, das sind dann 150 Mal. Ja, was ist die Wahrscheinlichkeit? Wenn man das umrechnet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man aus dem ganzen Universum zufällig genau ein bestimmtes Atom herausgreift, als dass dieses eine Protein entsteht. Die Wahrscheinlichkeit ist null. Und das ist nur ein Protein. Dann nehmt ihr mal ein Bakterium. Ja, oder ihr nehmt mal ein höheres Lebewesen. Das ist völlig irrational zu glauben, dass etwas rein aus Zufall entstehen kann. Völlig irrational. Egal wie viel Zeit, egal wie viel Raum man hat. Völlig unsinnig. Wenn du als Atheist heute hier sitzt, herzlich willkommen. Aber bitte erkenn die Wahrheit. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass der Atheismus stimmt. Es macht keinen Sinn. Also das nur als unterhaltsames Beispiel für die Auswirkungen von geistlicher Finsternis, denn die Realität ist eben die, obwohl es so unwahrscheinlich ist, halten sich viele Leute lieber daran fest, als die Möglichkeit eines Gottes zu akzeptieren. Völlig irrational, macht keinen Sinn, entbehrt jeder wissenschaftlichen, statistischen Grundlage. Lass es sein, es macht keinen Sinn. Das ist nur eine kleine Veranschaulichung. Ein verfinsterter Verstand kann diese geistliche Wirklichkeit nicht wahrnehmen und daraus ergibt sich die zweite Auswirkung. Ein verfinsterter Verstand ist auch nicht in der Lage, Entscheidungen im Einklang mit dieser Realität zu treffen. Menschen im Allgemeinen wünschen sich ein erfolgreiches Leben und darauf basierend treffen wir unsere Entscheidungen. Erfolg richtet sich dabei meistens nach gängigen Lebensentwürfen, wie zum Beispiel Karriere, Partys, Familie oder der Weltenbummler, der sich nach immer neuen Abenteuern sehnt. Ja, das sind eben so die gängigen, die man so kennt, und vielleicht noch ein paar weitere. Im Erreichen dieser Ziele ist man dann mehr oder weniger erfolgreich, aber die entscheidende Frage ist doch eine ganz andere. Wie misst Gott deinen Erfolg? Wie sieht eine gute und weise Entscheidung aus, wenn man sie aus seiner Perspektive betrachtet? Was hält er von deinem Lebensentwurf? Aus Kindertagen kennt man das Topfschlagen, ja? Und daran sieht man, wie gut die Chancen sind, dass man verfinstert, dass man mit verbundenen Augen die richtige Richtung wählt, dass man Gott findet, dass man zu Gott kommt. Genauso kann man ohne geistlichen Einblick, ohne Gott zu kennen, kann man keine Entscheidung im Einklang mit Gottes Willen treffen oder überhaupt den Weg zu ihm zurückfinden, mal abgesehen davon, dass ein tiefer Graben zwischen uns herrscht, wegen unserer Schuld. Wir brauchen ein Licht. Jesus Christus ist das Licht, das unseren Verstand erhält. Ohne ihn ist man dem Leben Gottes entfremdet und sich selbst überlassen. Und wenn wir uns das so anschauen, dann sehen wir, die Bibel malt ein richtig düsteres Bild von einer menschlichen Existenz ohne Gott. Das soll uns schockieren, das soll uns aufrütteln. Aber wir müssen uns noch einen Vers anschauen, bevor es besser wird. Vers 19. Und dort sehen wir die Konsequenz nach außen hin, nämlich der Lebensstil ohne Gott ist ausschweifend. In Vers 19 spricht die Bibel die Auswirkungen an, die die Entfremdung von Gott mit sich bringt. Sie führt zu Menschen, dort heißt es, die stumpf, also die gefühllos geworden sind und sich der Ausschweifung ergeben haben, um allerlei Unreinheit mit Habgier zu treiben. Die Ablehnung von Gottes Willen, die Unkenntnis, wer Gott will, und das ist keine schuldlose Unwissenheit, sondern eine Entscheidung, sich von Gott abzukehren, die führt zu einer inneren Abstumpfung. Ja, wir haben kein Gefühl mehr dafür, wer Gott ist, aber wir haben auch kein Gefühl mehr füreinander. Ja, und das führt zu einer Gefühllosigkeit, die man vielleicht in unserer Gesellschaft am ehesten im Umgang unserer Gesellschaft mit schutzlosem menschlichem Leben erkennen kann. Auf der einen Seite köchelt die Sterbedebatte am Lebensende und am anderen, am Lebensanfang, sind es über 100.000 Abtreibungen jedes Jahr. Anstatt als Gesellschaft darüber nachzudenken, wie wir Müttern ungewollte Kinder abnehmen können, wie wir sie angemessen versorgen können, machen wir sie der Einfachheit halber lieber weg. Als Gesellschaft, wo ist der Aufschrei? Schlimmer geht Abstumpfung kaum. Und ich soll dazu sagen, die Mutter ist dabei oft selbst das Opfer. Und wenn jemand Hilfe bei der Bewältigung von einem solchen Trauma braucht oder Trost, dann sprich doch bitte heute noch jemanden hier an. Denn die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Jesus am Kreuz für die Vergebung von all unserer Schuld gestorben ist. Wenn wir uns nur auf ihn werfen, wenn wir die Vergebung in Anspruch nehmen, auch wenn wir uns selbst nicht vergeben können, dann ist seine Gnade immer größer als unsere Schuld. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums. Ausschweifung, Unreinheit und Habgier, diese drei beschreiben den Lebensstil ohne Gott. Gemeint ist damit, dass Eigeninteresse und Befriedigung der eigenen Wünsche als oberstes Ziel gesetzt werden. Das muss nicht immer furchtbar unmoralisch aussehen, denn Ausschweifung geschieht im Herzen und die Entscheidungen sind manchmal nicht offensichtlich. Aber wenn wir unsere eigenen Wünsche als oberstes Ziel setzen, dann führt das zu allerlei Unreinheit mit Habgier, heißt es hier. Ja, in der Ablehnung von Gottes Willen für unser Leben belädt man sich mit Schuld und Schmutz und trotzdem, so abstoßend das ist, kann man doch nie genug davon kriegen. Es ist ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis der Habgier, dem unersättlichen Verlangen danach, Grenzen zu überschreiten, die Gier nach immer mehr, die hält Menschen in einem Teufelskreis gefangen, der nie zufrieden macht, der immer schreit, ich brauche mehr, weil uns eben nur einer Zufriedenheit schenken kann. Für ihn wurden wir geschaffen. Und das ist Gott. Das Leben ohne Gott ist leer und bedeutungslos. Das will Paulus hier aufzeigen. Und Paulus sieht hier, das macht er, weil Paulus die Gefahr sieht, dass Christen mit rosaroter Brille zurückblicken auf ihr altes Leben oder über den Zaun zu Nichtchristen blicken und denken, boah, das Gras ist dort drüben doch irgendwie grüner. Und Mann, was haben die für einen Spaß? Und das Leben scheint so einfach ohne Christus. Und am verlockendsten ist dieser Blick natürlich, wenn wir vergessen haben, was Gott für uns getan hat. Ja, wenn wir unsere Errettung vergessen, unsere Freude daran vergessen, was Gott an uns getan hat und in uns getan hat und immer noch tut. Wenn wir unsere Freude an Gott und am Leben mit ihm nicht mehr spüren, dann fangen wir am ehesten an, uns umzuschauen, wo das Gras vielleicht grüner ist. Und das ist der Seifenblasentraum vom Heidenspaß, wenn man vergisst, wie leer und sinnlos das alte Leben war. Und Paulus piekst hier in die Seifenblase und zeigt uns die Wahrheit. Wenn du heute hier bist und gerade über den Zaun schaust auf vermeintlich grüneres Gras, oder wenn du vielleicht sogar dieses Leben gerade lebst, ja, Sex außerhalb der Ehe, Partys oder was auch immer, vielleicht sieht es auch nach außen ganz ordentlich und anständig aus, aber in deinem Herzen ist es Götzendienst. Wenn du dieses Leben lebst, dann will ich dich dringend und herzlich ermutigen, dass du dir von Neuem anschaust, was Jesus für dich getan hat. Lass dich retten aus dem Teufelskreis, der nicht zufrieden machen kann, der nur leere Verheißungen in sich trägt. Und dann tu das, was unser nächster Punkt ausdrückt, finde die Wahrheit in Jesus Christus. Vielleicht von Neuem, aber finde die Wahrheit in Jesus Christus, Verse 20 und 21. Der christliche Glaube sagt, dass die Wahrheit eine Person ist. Und das sehen wir auch hier in Vers 20 und 21. Dort heißt es, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr ihn wirklich gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Die Wahrheit ist uns in der Person von Jesus Christus nahegekommen. In Jesus ist die Wahrheit, er offenbart, wie Gott ist und die Wahrheit, was Gott mit uns vorhat. Immer wenn jemand Jesus kennen und lieben lernt. Immer, wenn ihm jemand mit Glauben und Vertrauen begegnet, dann öffnet Jesus die Augen des Verstandes, vertreibt die Finsternis aus dem Denken und Leben und leuchtet mit seinem Licht in diesen Menschen hinein. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Damit das geschieht, müssen wir ihn als die Wahrheit persönlich kennenlernen. Das ist mein nächster Punkt, die Wahrheit persönlich kennenlernen. In Vers 21 sehen wir zwei Schritte für dieses persönliche Kennenlernen. Der eine besteht darin, dass wir Jesus persönlich kennenlernen, indem wir das Evangelium gehört haben. In der guten Nachricht des Evangeliums hören wir von Gottes Gerechtigkeit, nämlich dass er unsere Schuld und Ungerechtigkeit nicht ungesühnt lassen kann. Und wir hören von Gottes selbstloser Liebe, weil Jesus am Kreuz unsere Schuld sühnt, sie auf sich selber nimmt und dafür stirbt. Das ist der Gott, der wirklich da ist. Das ist die Wahrheit über Gott. Er würde sein Leben geben, um dich zu retten aus deinem alten Leben. Hier sehen wir die unfassbare Liebe Gottes. Er gibt sein Leben, damit wir in Ewigkeit an seinem Leben teilhaben können. Das ist die Wahrheit, die das Leben erleuchtet. Kein falscher Gott liebt uns jemals so sehr wie der wahre. Die falschen Götter fressen uns auf. Wer an den wahren Gott glaubt, der wird von Licht und Freude und Zufriedenheit erfüllt. Wer davon probiert hat, der wird vom Evangelium nie genug bekommen. Wer diese Wahrheit glaubt, für den geht das Leben erst richtig los. Und das passt zum zweiten Schritt hier, nämlich der fortlaufenden Lehre. Die Annahme hier ist nämlich in Vers 21, dass man auch fortlaufend in Christus die Wahrheit gelehrt bekommt. Man könnte auch sagen, die Wahrheit wächst, wenn Gottes Wort gelehrt wird. Ja, das Evangelium ist der Anfang Und dann lernen wir, was das Evangelium in jedem Aspekt unseres Lebens bedeutet. Wir werden gelehrt. Und wir haben uns damit letzte Woche schon beschäftigt, deshalb will ich an der Stelle einfach nur diesen einen Punkt festhalten. Christus als Herrn anzunehmen bedeutet mehr als nur, ihn in sein Leben zu lassen. Es bedeutet auch, dass man sich von seiner Lehre in allem, in allen Dingen prägen lässt. Und wie wir letzte Woche gesehen haben, findet das vor allem durch die Predigt in der Gemeinde statt. Die Hirten und Lehrer, von der letzte Woche die Rede war. Wenn wir Jesus wirklich kennengelernt haben, dann hat einerseits schon eine tiefgreifende Veränderung in uns stattgefunden. Aber gleichzeitig tritt damit auch ein lebenslanger Veränderungsprozess ein. Und der hat mit der Lehre zu tun. Wenn wir mit rosaroter Brille zurückblicken auf das alte Leben, wenn wir uns umblicken und andere für ihren sogenannten Spaß beneiden, dann werden wir dabei nur langsam und mühsam vorankommen. Und es heißt entschlossen diesem Blick entgegenzuwirken, damit wir nicht stolpern in unserem christlichen Weg. Und deshalb ruft Gott uns im nächsten Abschnitt auf, ein neues Leben zu leben. Lebe neu in Wahrheit. Lesen wir dazu ab Vers 22, dort sehen wir, dass dieses neue Leben eben drei bewusste Schritte enthält. Vers 22, so legt nun von euch ab, was den früheren Lebenswandel betrifft, den alten Menschen, der durch die trügerischen Begierden zugrunde geht. Werdet aber erneuert im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Drei Schritte, seht ihr die? Legt den alten Menschen ab, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung und zieht den neuen Menschen an. Das ist der Aufruf, der hier drin steht. Ganz nebenbei, kleine Besonderheit hier, die drei Wahrheiten werden hier in dieser Übersetzung als Aufforderung formuliert, in anderen Übersetzungen werden sie als Teil der Wahrheit formuliert. Also, dass sie den alten Menschen schon abgelegt haben, dass sie im Geist ihrer Gesinnung erneuert werden. Und dass sie den neuen Menschen angezogen haben. Ja, beides ist möglich. Es ist eine Infinitiv, der hier verwendet wird, wem das was sagt. Beides ist möglich und am besten ist es, glaube ich, wenn man sie einerseits als Wahrheit annimmt, andererseits aber auch als Wahrheit, die einen Anspruch enthält. Ja, Anspruch an jeden Einzelnen, dass man sein Leben jetzt auch danach ausrichtet. Ja. Durch das Evangelium hat Gott einen neuen Menschen in dir geschaffen. Füll diese Realität mit Leben. Werdet, was ihr in Christus seid, könnte man sinngemäß ausdrücken. Und dieser Aufruf beinhaltet eben diese drei entschlossenen Schritte. Und zwar erstens, legt den alten Menschen ab. Legt den alten Menschen ab. Am Anfang hat Paulus Christus aufgefordert, nicht zurückzublicken auf das alte Leben, sich nicht wieder hineinziehen zu lassen in das Leben ohne Gott, das er überall um sie herum stattfindet. Um innerlich das zu werden, was wir in Christus schon sind, gilt es nun, diesen alten Menschen auch innerlich abzulegen. Und was das genau heißt, das sehen wir in den kommenden Wochen. Hier bereitet Paulus sozusagen den Boden vor für konkrete Veränderungen. Sinngemäß sagt er aber zu den Christen damals und auch heute uns, also Leute, wenn ihr wirklich bekehrt seid, dann werdet ihr alles daran setzen, den alten Menschen loszuwerden. Ja, dazu gehören Wünsche und Begierden, die mit dem Leben als Christ nicht vereinbar sind. Verhaltensweisen, die unserer Berufung einfach nicht würdig sind und auch das, was aus unserem Mund kommt. Legt das ab. Ja, der alte Mensch hat seinen Mietvertrag gekündigt bekommen, ja, der hat hier nichts mehr zu suchen. Und dazu, zu diesem Aufruf, den alten Menschen jetzt endlich mal rauszuwerfen, gehört auch die Bereitschaft, dass man sich stattdessen erneuern lässt im Geist seiner Gesinnung, Vers 23. Paulus sagt hier, die Bekehrung zu Christus stellt einen ganz radikalen Bruch mit der Vergangenheit dar. Der alte Sinn war Ausdruck von Nichtigkeit. Werd ihn los. Aber dazu muss nun der christliche Sinn in dir erneuert werden. Und das ist nichts, was wir selbst bewirken. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes. Aber es ist etwas, was, wie heißt es hier? Werdet aber erneuert oder wörtlich, lasst euch erneuern. Ja, wir sollen das bereitwillig geschehen lassen, indem wir uns bereitwillig im Wort lehren lassen. Jedes Mal, wenn wir uns im Wort lehren lassen, gerade auch im Gottesdienst, durch die Predigt, ist eine Zeit der Erneuerung. Eine Zeit der Erneuerung im Geist. Im Gottesdienst steckt die wunderbare Verheißung, dass Gott uns durch seinen Geist von innen heraus erneuert. Und das spüren wir vielleicht nicht immer. Und jeder Gottesdienst und jeder Hauskreis und jede stille Zeit in der Bibel ist ein kleiner Schritt der geistlichen Erneuerung in dir. Und diese kleinen Schritte addieren sich über die Zeit hinweg auf. Und dann wird der Unterschied erkennbar. Also sei ermutigt. Gott macht das in dir. Lass es geschehen. Du musst es nicht selbst bewirken. Du könntest es gar nicht selbst bewirken. Aber öffne dich dafür, für diese Erneuerung. Und widersteh nicht der Erneuerung, indem du sagst, nee, ich halte am alten Menschen fest. Ja? Dem ist zwar gekündigt worden, aber ich halte ihn trotzdem fest. Macht keinen Sinn. Und der letzte Punkt heißt, zieh den neuen Menschen an. Ja, dort sehen wir, welchen äußerlichen Unterschied diese innere Erneuerung bewirkt. Kleider machen Leute. Ja? Der neue Mensch macht uns wie Gott. Ja, das heißt es hier, seht ihr das? Vers 24, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Der neue Mensch ist nach Gott geschaffen. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit ist das Ziel für dein Leben. Das hat er schon gemacht. Hat er schon in dir bewirkt. Füll es mit Leben. Jeder kleine Schritt macht dich Gott ähnlicher. Das ist das, was Gott mit dir vorhat. Gott macht dich so, wie er selbst ist. Schritt für Schritt erneuert er dich. Manchmal können wir das im täglichen Hickhack des Lebens total vergessen. Aber das ist die Wahrheit in Christus, an die Paulus seine Leser hier erinnert. Und wenn wir uns das im Gedächtnis behalten, dann erscheinen auf einmal wieder die leeren Ausschweifungen des alten Lebens, wenn die als verlockend erscheinen und wenn die schnelle Befriedigung versprechen, unsere Wünsche und Sehnsüchte. Wenn mir das passiert, wenn ich das spüre, oh, ich werde dorthin gezogen zum alten Menschen, dann denk dran, Gott erneuert dich. Du hast den alten Menschen schon abgelegt. Wenn Gott mich erneuert und wenn ich immer mehr wie Gott sein darf, wenn ich an seine Liebe denke, die ich in der Gemeinde jetzt schon erfahren darf, wenn ich an all die Segnungen denke, die der auferstandene Jesus mir durch seinen Tod am Kreuz schenkt, ewiges Leben und so viel mehr hier schon. Warum würde ich dorthin zurückgehen? Warum würde ich einen Nichtchristen für seine letzte Party beneiden? Warum würde ich ihn für das Saufgelage oder für Sex oder für was auch immer, warum würde ich ihn dazu beneiden? Das sind leere Verheißungen gegen Gottes Willen. Der rettende Glaube an Jesus Christus als Herrn und Heiland hat in uns einen neuen Menschen erschaffen. Und das ist ein grundlegender Bruch mit dem alten Leben vor der Bekehrung. Und Gottes Wort rüttelt uns hier durch, ja, dass die rosa Brille endlich mal runterfällt und zerbricht. Dass wir nicht neidisch über den Zaun blicken, sondern erkennen, dass die Verheißungen unseres alten Lebens die Lügen des Teufels sind. Wer glaubt, dass das alte Leben besser war und sein Lebensstil an ihm orientiert, dem droht die Gefahr, vor der Paulus hier in Vers 22 warnt, nämlich der alte Mensch geht durch die trügerischen Begierden zugrunde. Das ist die Gefahr, die mit dem alten Menschen verbunden ist. Einen wahren Christen erkennt man daran, dass er den alten Menschen überall dort aus seinem Leben verbannt, wo er ihn antrifft. Sein Mietvertrag ist weg. Er hat keinen Anspruch mehr auf dein Leben. Einen wahren Christen erkennt man daran, dass er sich bereitwillig durch die Lehre, durch das Wort erneuern lässt im Geist. Und man erkennt ihn daran, dass er Schritt für Schritt mitgeht, den neuen Menschen anzieht und so Gott in der Einstellung und im Verhalten immer ähnlicher wird. Wenn du heute hier bist und noch nicht an Jesus glaubst oder wenn du merkst, dass du bis jetzt noch das alte Leben gelebt hast, obwohl du zum Glauben gekommen bist, dann ruft Gott dich zu einem Neuanfang mit ihm auf, indem du an Jesus glaubst und ihm von neuem dein Leben gibst vielleicht oder zum ersten Mal. Er will dir jede Sünde vergeben. Es ist immer ein Weg zurück. Lass dich befreien von dem alten Teufelskreis und lass dich erneuern von Gott. Du musst nicht gefangen sein im alten Menschen, denn Gott eröffnet dir in Christus einen neuen Horizont, eine neue Chance als neuer Mensch. Nimmst du sie wahr? Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir so sehr für die Güte und deine Gnade, mit der du uns aus dem alten Leben gerettet hast und uns neues Leben in Christus geschenkt hast. Wir danken dir für den hohen Preis, den Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat. Und wir bitten dich, stärke uns, dass wir dieser Berufung würdig leben, dass wir den alten Menschen entschlossen ablegen, dass wir nicht neidisch über den Zaun gucken oder das alte Leben mit rosa Brille sehen, sondern dass wir erneuert werden im Geist und den neuen Menschen anziehen und immer mehr, Schritt für Schritt, nach deinem Bild neu geschaffen werden. Danke, dass du durch deinen Geist in uns wirkst, damit wir das werden, was wir in Christus schon sind. Amen.